Danke, Herr, dass wir jetzt die Predigt hören werden. Danke, dass die Kinder in ihr Kinderprogramm gehen und auch dort eine Geschichte hören. Danke, Herr, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du dein Wort in uns Früchte tragen lässt. Amen.
Heute geht es um die zweite Predigt von dieser Predigtreihe über Salomo. Für diejenigen, die nicht da waren beim ersten Mal, also beim letzten Sonntag, da ging es um den Anfang, um mit der Überschrift Gott führt, Gott leitet, Gott ist Herr in unserem Leben und mehr oder weniger vielleicht ein Untertext, Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade. Und für die, die es nun mal vergessen haben oder vielleicht nicht gehört haben, da geht es darum, aus welchem Hintergrund überhaupt Salomo kam, aus der Bathseba und David-Konstellation, ja, mit diesem Ehebruch, was alles passiert ist. Ja, und dass Salomo um ein Haar gar nicht König geworden wäre, weil an dem Tag mehr oder weniger schon ein anderer dabei war, sich als König ausrufen zu lassen und David vielleicht, je nach Interpretation, vergessen hatte oder nicht dran war, ihn rechtzeitig zu installieren. Obwohl ich diese Woche bei der Vorbereitung jetzt mitgekriegt habe, der Salomo war in der Zeit wirklich noch sehr jung. Wir werden es nachher in der Predigt noch hören. Er war wohl zwischen 10 und 20. Und das ist in der damaligen Zeit ja wirklich für einen König zu werden ein sehr, sehr junges Alter. Sodass der David mit Sicherheit keine Hektik oder keinen Stress fand, seinen jungen Sohn da als König da zu installieren. Aber das war die Aussage der letzten Predigt. Also Gott führt, Gott leitet, er hat unser Leben in seiner Hand, er regiert, wir können ihm hundertprozentig vertrauen. Auch wenn wir sündig leben und um Vergebung bitten, wird er wieder neu anfangen mit uns und seinen Plan in unserem Leben vollenden. Heute geht es um ein ganz anderes Thema, wir haben es ja schon angedeutet gehört. Aber ich möchte nicht anfangen jetzt bei der Geschichte, sondern ich möchte anfangen bei vielleicht so Grundbedürfnissen, die wir haben. Dinge, die wir einfach im Leben brauchen, um einigermaßen gut leben zu können. Jetzt weiß ich nicht genau, was ihr jetzt überlegt, was ihr denkt. Ich hoffe, ihr denkt mit. Ja, und überlegt euch, was ihr da jetzt euch wünschen würdet, was da wichtig wäre. Ich habe festgestellt, bei der Vorbereitung ist es gar nicht so einfach, da positiv mit umzugehen, sondern es ist einfacher, negativ mit umzugehen, was wir uns auf keinen Fall wünschen würden, was wir nicht haben wollen. Ja, und dann ist mir eingefallen, eines, was wir mit Sicherheit nicht haben wollen, ist Armut. Also arm will niemand sein. Unabhängig da, wo Armut anfängt, das will ich jetzt nicht diskutieren, ja, ob bei uns wirklich alle Sozialhilfeempfänger wirklich arm sind, weiß ich nicht, im Verhältnis zu anderen mit Sicherheit, das ist aber nicht das Thema. Aber Armut, wirkliche Armut, das ist mit Sicherheit was, was wir nicht haben wollen, was uns schwerfällt, das zu ertragen. Ja, ein zweites Thema, was ich denke, was wir alle letztlich brauchen und nicht haben können oder schwer mit umgehen können, ist Ablehnung in unserem Leben. Wenn wir abgelehnt werden, wenn wir nicht anerkannt werden, oder wenn man es anders formuliert, wenn wir nicht geliebt werden. Also wenn wir wenig haben, aber geliebt sind, wenn wir was zwischen den Zähnen haben zum Essen, dass wir einigermaßen über die Runde kommen, aber geliebt sind, dann ist manches schon zu ertragen. Aber Ablehnung ist was, was ganz schwierig ist. Und dann der dritte Punkt, der mir eingefallen ist, ist vielleicht Krankheit. Und da spreche ich jetzt nicht über eine Grippe, sondern über wirkliche Krankheit. Das sind jetzt so drei Dinge, die ich denke, was wir letztlich ein Stück weit uns schwerfällt, damit umzugehen. Also wirklich arm zu sein, also nicht zu wissen, was wir zu essen haben, abgelehnt zu werden von vielleicht sogar unseren Liebsten, aber auch von anderen ist ganz schwierig. Wir sehnen uns nach Anerkennung und Krankheit in unserem Leben. Wenn man das jetzt rumdreht, natürlich wäre das positiv formuliert. Wir bräuchten Versorgung. Das wäre so ein Thema, was wir vielleicht brauchen in unserem Leben. Versorgung, dass wir die nötigsten Dinge haben, ein Dach über dem Kopf. Das war also für unsere Region ein Dach über dem Kopf. Also in Afrika, in den Tropen ist es nicht ganz so wichtig. Aber ja, Wärme, ja, dass wir was zu essen haben, dass wir Kleider haben. Versorgung, die Grundversorgung. Ja, und hier habe ich schon erwähnt, im Grunde, da wäre der Begriff dann Liebe, dass wir geliebt sind. Das wäre das. Und hier habe ich es jetzt anders formuliert, es wäre dann Gesundheit oder ich habe formuliert Lebensjahre. Lebensjahre, in denen wir wirklich aktiv unterwegs sein können und das Leben gestalten können. Das ist das wahrscheinlich, was ich mal verdenke, was wir, wenn wir als Christen, wenn wir als Menschen uns was wünschen könnten, das sind so drei Punkte. Herr, versorge uns. Bitte jetzt nicht in dem Sinne, was wir im Westen als Versorgung verstehen, aber versorge uns, dass wir das haben, was wir wirklich brauchen. Schenke, dass ich geliebt bin und dass ich mich geliebt weiß. Und wenn es irgendwie geht, nicht nur von dir. Und schenke mir wertvolle Lebensjahre in meinem Leben. So, und jetzt habt ihr vorhin schon gehört, der Salomo bittet natürlich auch. Hast du das an schon? Ja. Der Salomo bittet an, habe ich das hier? So, jetzt. Jetzt. In Gibeon erschien der Herr Salomo nachts im Traum. Gott sagte ihm, was immer du bittest, will ich dir geben. Salomo antwortete, deinem Knecht, meinem Vater David, hast du immer viel Gutes getan, denn er war treu und gerecht und sein Herz war stets auf dich gerichtet. Er hat sein ganzes Leben nach dir ausgerichtet und du hast ihm die Treue gehalten. Du hast ihm einen Sohn gegeben, der heute auf seinem Thron sitzt. Ja, so ist es jetzt, Herr mein Gott. Du selbst hast deinen Knecht zum König gemacht, anstelle von meinem Vater David. Dabei bin ich doch noch ein junger Mann und weiß nicht aus noch ein. Als dein Knecht stehe ich mitten in deinem Volk, das du erwählt hast. Es ist ein großes Volk, so groß, dass es weder geschätzt noch gezählt werden kann. Und jetzt kommt die Bitte. Gib mir, deinem Knecht, ein hörendes Herz. Nur so kann ich dein Volk richten und zwischen Gut und Böse unterscheiden. Wie sonst könnte man Recht schaffen in deinem Volk, das doch so bedeutend ist? Salomo bittet also um hier ein hörendes Herz. So ist es hier formuliert. Oder man könnte es auch formulieren, um die Fähigkeit, sein Volk zu richten. Er bittet nicht, und das ist das Interessante, um die Dinge, die vielleicht in einem Leben wichtig sind. Das vielleicht können wir wirklich in Klammer setzen, die in einem Leben wichtig sind. Er bittet nicht um Versorgung. Er bittet nicht um die Liebe, die ihm geschenkt werden sollte. Und er bittet nicht um wertvolle Lebensjahre. Sondern er bittet um ein hörendes Herz. Er bittet darum, dass er in die Lage versetzt wird, dieses Volk, das ihm jetzt anvertraut ist, als König zu leiten. Dieses hörende Herz wird an anderer Stelle später dann von, wenn Gott antwortet, in der Weisheit übersetzt oder übertragen oder erklärt. Er bittet um Weisheit in seinem Auftrag, in seinem Dienst, an seinem Platz. Also jetzt kommt die große Frage natürlich, was könnte der Salomo damit gemeint haben? Er möchte ein hörendes Herz. Was könnte der Samuel damit gemeint haben, wenn er bittet um Weisheit in seinem Leben? Was ist denn Weisheit? Eins ist sicher, Weisheit ist nicht IQ von 150. Das ist nicht Weisheit. Das denken vielleicht manche Menschen so, aber von der Bibel her nicht. Sprüche 2, Vers 6. Denn der Herr gibt Weisheit und aus seinem Mund kommt Erkenntnis und Einsicht. Also da wird deutlich, wenn es in der Bibel um Weisheit geht, geht es niemals um menschliche Weisheit, sondern es geht immer um etwas, was von Gott herkommt. Und deshalb ist diese Aussage des Salomo, ich möchte ein hörendes Herz, nicht ganz ohne. Letztlich trifft sie das einen Punkt. Ich möchte das, was Gott in mein Leben hineinlegt. Ich möchte das, was Gott mir schenken möchte, wirklich erfahren, umsetzen, erleben. Im Grunde, ich möchte ihn in meinem Leben groß machen und wirklich groß erleben. Das könnte man jetzt übertragen hier, neutestamentlich, Jesus Christus. Er ist die Weisheit. Kolosser 2, in ihm, in Jesus Christus, liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Klar, wir sind jetzt im Alten Testament, im Salomo, aber wenn man das Neue Testament nicht füllen würde, wäre also, wenn Salomo bittet um Weisheit, bittet er letztlich, dass er Jesus Christus, den Sohn Gottes, erfassen darf. Die Fülle Gottes, die wir neutestamentlich dann in Jesus Christus erkennen dürfen. Darum bittet der Salomo. Er wusste, dass seine Weisheit, die menschliche Weisheit, nicht ausreichen kann, um diesen Auftrag, um diesen Dienst, um das, was Gott in seinem Leben hineinlegen möchte, umzusetzen. In keinster Weise. Und dann nur eine Stelle möchte ich an der Stelle lesen, Jakobus 1, Vers 5. Die ist, glaube ich, uns auch wichtig. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Also das macht deutlich, dass also diese Bitte des Salomo um die Weisheit, um das Erkennen, was Gott wirklich möchte, um das Erkennen Jesu Christi, um das Erkennen Gottes, wie er uns begegnet, wie er uns verändern möchte, um dieses Erkennen, das sollte auch ein Gebet sein in unserem Leben. Auch wir dürfen, sollen, können beten um diese Weisheit. Diese Weisheit Gottes, dass er ist, der uns führt und leitet in unserem Dienst, in unserem Auftrag. Also das ist diese Bitte des Salomo. Aber ich glaube, in dieser Bitte des Salomo steckt noch ein zweites drin. Er bittet letztlich um die Erfüllung seines Auftrags. Er bittet darum, dass Gott ihm schenkt, dass dieser Auftrag, den er Gott ihm gegeben hat, dass er diesen Auftrag erfüllen kann. Und dafür braucht er diese Weisheit. Also er bittet um Weisheit, aber er bittet um Weisheit, um das umzusetzen, was Gott in seinem Leben möchte. Was Gott in sein Leben hineinlegen möchte. Also nochmal klar, um es klar zu machen, er bittet nicht um die Dinge, die wichtig sind in unserem Leben. Die wir auf keinen Fall wirklich ertragen können, vor allem auf lange ertragen können, meistens sogar kurz nicht ertragen können. Die ganz schwer sind zu schultern. Und die wirklich zu erklären werden, wenn jemand sowas bittet, dass es überhaupt kein Schlechtes ist, wenn man um sowas bittet. Er bittet aber darum, dass Gott ihm schenkt, dass er diesen Auftrag, den er von ihm, von seinem Gott erhalten hatte, im Grunde gut ausführen kann. Und dafür braucht er seine Nähe. Er braucht Gottes Weisheit. Er braucht Gottes Führung. Er braucht Gottes Leitung. Wenn er jetzt diesen Gedanken in eurem Kopf ein bisschen spielen lässt, dann wird dem einen oder anderen wird bestimmt ein Bibelvers auffallen oder einfallen. Dieser Bibelvers heißt, lesen wir erst den unteren, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Oder eine andere Übersetzung, strebt vor allem anderen nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird Gott euch auch das alles schenken. War das nicht genau das, was Salomo im Grunde wollte? Das war ihm doch das Wichtigste. Ihm war am wichtigsten, dass sein Reich, also Gottes Reich, sein Volk gut geleitet wird. Alles andere war zweitrangig. Das Trachten nach dem Volk Gottes, das Trachten nach dem, was Gott am Herzen liegt, das war das, was um Salomo Herzen lag. Und darum hat er gebeten. Ja, und jetzt ist natürlich klar an dieser Stelle die große Frage, was sind unsere Prioritäten in unserem Leben, in meinem Leben? Für was würde ich denn bitten, wenn ich in Salomos Stadt wäre? Also es geht ja gar nicht darum, dass ich ein König bin oder dass ich ein König werde über ein Volk. Aber auch ich habe doch einen Auftrag im Reich Gottes. Auch ich bin beauftragt von ihm. Auch ich habe im Grunde, bin ich hineingestellt worden in diese Welt, um für ihn unterwegs zu sein. Das ist doch mein Hauptauftrag. Und alles andere kann dazu dienen und alles darf dazu dienen, alles andere muss dazu dienen, alles andere wird gebraucht, dass das stattfinden kann. Aber unser Hauptauftrag ist doch, ihn zu verherrlichen, ihn groß zu machen, ihn zu ehren. Und dann bleibt natürlich schon die Frage, ja, ist unsere Hauptbitte vielleicht doch, dass wir versorgt sind? In diesem ganzen Chaos mit dem Gas und dem Öl und der Kohle und was weiß ich alles, was wir haben und dass wir gut über den Winter kommen und dass der Russe vielleicht das Gas nicht ganz abdreht oder keine Ahnung, oder dass er in Katar oder in Saudi-Arabien noch ein paar LGP-Schiffe fordern können oder was weiß ich, was wir dann alles vielleicht beten und bitten. Bitten wir vielleicht nicht auch darum, dass wir Anerkennung haben und dass wir geliebt werden von unserem Ehepartner, von unseren Kindern, die Kinder von ihren Eltern, von unseren lieben Geschwistern in der Gemeinde, von unseren Nachbarn. Denn ohne Liebe können wir nicht. Es geht nicht. Wir schaffen es nicht. Also brauchen wir diese Liebe, wir brauchen diese Anerkennung. Und vielleicht beten wir vielleicht auch um die Gesundheit und vor allem dann, wenn wir krank sind. Oder beten wir darum, dass wir wirklich diesen Auftrag, und der Auftrag ist ganz verschieden, den wir haben, diesen Auftrag Gottes erfüllen können. Dass wir uns sorgen um die Kinder Gottes, die uns zur Seite gestellt sind, im Reich Gottes, in der Gemeinde. Dass wir uns sorgen für die Gemeinde, in die uns Gott hineingestellt hat. Dass das unsere Hauptpriorität ist. Und dass Gott uns ausrüstet und alle Weisheit gibt, die wir brauchen. Dass er uns erfüllt, dass wir diesen Auftrag letztlich erfüllen können. Klammer auf, Klammer zu, denn die Zeit, die wir noch haben, ist knapp. Und dass wir leiden mit den Menschen, die die Botschaft von Jesus Christus nicht erfassen können. Das muss ich mich immer wieder selber hinterfragen oder treffen lassen. Wie weh tut mir es denn überhaupt noch, zu realisieren, dass Menschen in meinem direkten Umfeld von Gott nichts wissen wollen und dementsprechend eine Zukunft haben? Ich habe ja meinen Kreis, ich habe da euch, mir geht's doch wunderbar. Ja, ist doch klasse. Oder leide ich damit, dass meine Nachbarn ihn ablehnen? Was ist denn meine Priorität? Würde ich beten im Sinne des Salomo? Um seine Weisheit, um Gottes Weisheit, um den Auftrag Gottes in meinem Leben erfüllen zu können, um das umzusetzen, was er mir letztlich beauftragt hat. Ja, und dann passiert das Schöne und das Wunderbare. Salomo wird beschenkt. Er bekommt die Weisheit, die er sich gewünscht hat. Er bekommt aber noch mehr. Er bekommt nicht nur Versorgung, sondern Gott verspricht ihm Reichtum. Versorgung im Übermaß. Er bekommt nicht nur Liebe, sondern er bekommt Macht und Ehre. Und das letzte Punkt muss ich am Ende der Predigt nochmal drauf eingehen, der ist ein bisschen anders. Also wir merken hier, Gott beschenkt über die Maßen hinaus. Salomo bittet für das, das bekommt er. Er bekommt nicht nur das Notwendige, was wir brauchen zum Leben, sondern er bekommt im Grunde darauf noch was draufgesetzt. Gehen wir nochmal zurück zu diesem Vers. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. So beschenkt uns Gott über alles hinaus. Und im Text heißt es dann, es gefiel dem Herrn gut, dass Salomo genau darum gebeten hatte. Gott sagte ihm, du hast weder um ein langes Leben gebeten, noch um Reichtum oder den Tod deiner Feinde, das ist die Macht. Stattdessen hast du um Einsicht gebeten, um auf mich zu hören. Nur so kannst du gerechte Urteile fällen. Darum werde ich deine Bitte erfüllen. Hiermit gebe ich dir ein weises und verständiges Herz. So wie du ist niemand vor dir gewesen und nach dir wird es keinen geben wie dich. Ich gebe dir sogar etwas, worum du nicht gebeten hast. Reichtum und Ehre. Kein anderer König wird sich mit dir vergleichen können, solange du lebst. Ich werde dir ein langes Leben schenken, wenn du dein ganzes Leben nach mir ausrichtest, wie dein Vater David es getan hat. Befolge also meine Gesetze und Gebote. Salomo bittet um das einzige Wichtige, was in unserem Leben sein sollte. Dass Gott Wirklichkeit wird in seinem Leben und er das, was Gott in sein Leben hineinlegen möchte, was er ihn beauftragt hat, dass er das ausführen kann. Und Gott beschenkt ihn mit dem, worum er gebeten hat und mit Reichtum und er beschenkt ihn mit Macht und Ehre, ja, in einem Maße, wie er es selber hier beschreibt, wie man es gar nicht verstehen kann. Um das ein bisschen zu verdeutlichen, wird Joachim uns einen kleinen Abschnitt zuerst einmal vorlesen aus diesem Buch.
Einmal hielt der König Gericht ab. Da traten zwei Huren vor ihn. Die eine Frau fing an: Bitte, mein Herr, ich und diese Frau hier wohnen im selben Haus und in diesem Haus habe ich ein Kind geboren. Diese Frau war bei der Geburt dabei. 3 Tage nach meiner Entbindung hat auch sie ein Kind geboren. Wir waren beide allein, keiner sonst war mit uns in diesem Haus. Nur wir beide waren dort. Doch in der Nacht starb der Sohn dieser Frau, weil sie sich auf ihn gelegt hatte. Da stand sie mitten in der Nacht auf. Sie nahm ihr meinen Sohn weg, während ich deine Magd noch schlief. Ihren toten Sohn aber legte sie mir in den Arm. Am Morgen stand ich auf, um meinen Sohn zu stillen. Da war er tot. Als ich ihn mir bei Tagesanbruch genauer ansah, merkte ich, das war gar nicht mein Sohn, den ich geboren hatte. Daraufhin rief die andere Frau: Nein, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. Doch die erste Frau erwiderte: Nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Und so stritten sie vor dem König. Schließlich sprach der König: Die eine behauptet, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot, und die andere behauptet, nein, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Holt mir ein Schwert. Und als man ihm das Schwert brachte, befahl der König: Zerschneide das lebende Kind in 2 Teile. Gib die eine Hälfte der einen Frau und die andere Hälfte der anderen Frau. Da gab die Mutter des lebenden Kindes nach, denn sie liebte ihr Kind über alles und rief: Bitte, mein Herr, gebt ihr das lebende Kind, tötet es auf gar keinen Fall. Die andere aber sagte: Weder mir noch dir soll es gehören, zerschneidet es. Darauf entschied der König: Gebt das lebende Kind der ersten Frau und tötet es ja nicht, sie ist seine Mutter. Ganz Israel hörte von dem Urteil, das der König gefällt hatte. Sie hatten große Achtung vor ihm, denn sie merkten, dass Gott ihm Weisheit geschenkt hatte und ihm half, gerechte Urteile zu fällen.
Danke. An dieser Geschichte wird deutlich, diese Weisheit, dieses Verständnis, das Gott diesem König Salomo geschenkt hatte. Ein paar Kapitel später gibt es eine weitere Begebenheit. Es wird über die Grenzen hinaus bekannt, dass dieser König weise ist. Und eine Königin von Saba, das ist das heutige Jemen, das ist dort, wo sich die verschiedenen Länder im Grunde einen Stellvertreterkrieg leisten heutzutage und viele, viele Menschen sterben müssen. Also von dort kommt eine Königin, sie hatte vernommen, dass dieser Salomo wirklich weise sein soll. Und sie wollte es selber überprüfen, um vielleicht einen Vertrag mit ihm einzugehen, um vielleicht von ihm zu lernen. Und dann kommt sie und sie schaut sich alles an und sie hört zu. Und dann sagt sie: Und ich hab's nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt. Du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagt, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Und diese Königin Saba, ja, mehr oder weniger macht einen Vertrag oder sie schickt ihm unwahrscheinlich viel an Reichtum. Und das berichtet nochmal der Joachim von uns, was das alles beinhaltet und wie der Reichtum des Königs gewachsen ist.
Das Gold, das für Salomo in einem Jahr zusammenkam, hatte ein Gewicht von 22 Tonnen. Dazu kamen noch die Steuern von den Händlern und Kaufleuten, den Königen Arabiens und den Provinzverwaltern. König Salomo ließ 200 Langschilder aus gehämmertem Gold machen. Für einen Schild verwendete er gut 7 Kilogramm Gold. Auch 300 Rundschilder aus Gold ließ er machen. Dafür verwendete er fast 2 Kilogramm Gold. Der König ließ alles in das Libanon-Waldhaus bringen. Er ließ auch einen großen, mit Feingold verzierten Thron aus Elfenbein machen. 6 Stufen hatte der Thron. Auf beiden Seiten der Sitzflächen waren Lehnen und neben den Lehnen standen 2 Löwen. Auf jeder Seite der 6 Stufen stand ein Löwe, also insgesamt 12. Ein solcher Thron war noch nie angefertigt worden, für kein anderes Königreich. Alle Trinkgefäße von König Salomo und alle Gegenstände im Libanon-Waldhaus waren aus purem Gold. Silber hielt man in den Tagen Salomos für wertlos. Unter dem König Salomo gab es in Jerusalem so viel Silber, als wären es Steine. Zedern waren so häufig wie Feigenbäume im Hügelland. Salomo hatte große Handelsschiffe, die übers Meer fuhren. Alle 3 Jahre kamen die Handelsschiffe zurück und brachten Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. Der Reichtum und die Weisheit von König Salomo waren größer als die aller Könige der Erde. Die ganze Welt suchte Salomo auf, um seine Weisheit zu hören, die Gott ihm ins Herz gegeben hatte. Und jeder, der kam, brachte ein Geschenk mit. Gegenstände aus Silber und aus Gold, kostbare Kleider, Waffen und Düfte, Pferde und Maultiere. So ging das Jahr für Jahr. Salomo schaffte sich auch Streitwagen und Pferde an. Schließlich hatte er 1400 Wagen und 12.000 Pferde. Seine Pferde bezog er aus Ägypten und Koe. Ein ägyptischer Wagen kostete 600 Silbermünzen, ein Pferd 150 Silbermünzen.
Ich glaube, mit diesen Bibelzitaten, mit diesen Bibeltexten braucht man nichts mehr dazu zu fügen. Der Reichtum, die Macht, die Weisheit Salomos war nicht zu beschreiben und war nicht gesehen. Und wenn man es vielleicht sogar vergleicht mit der damaligen Zeit noch heute gleich, könnte man auch heute das nicht mehr so finden. So hatte Gott den Salomo beschenkt. Ist es nicht wunderbar? Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten und uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Solch einen Gott haben wir. Gott beschenkt den Salomo. Und wenn Gott den Salomo beschenkt hat, der sein Kind war, der mit ihm unterwegs war, dann dürfen wir vertrauen, dass er auch uns beschenken wird. Dass er auch uns begegnet. Unser Gott kann. Und in dem Text, das er gerade eben gelesen hat, wird die Kraft, die dir beschrieben wird, in derselben Kraft, wie er auferstanden ist. Das ist die Kraft, die hier genannt wird. Unbeschreiblich. Die etwas leistet, was nicht möglich scheint für den Menschen. Und mit dieser Kraft will er uns auch beschenken. Und kann er uns beschenken. An der Stelle wird es ein bisschen schwierig für mich. Ich weiß nicht genau, was ich euch alles erzählen soll, aber ein paar Dinge möchte ich doch erzählen. Wir waren ja Missionare und wir haben menschlich gesprochen einiges aufgegeben für die Mission, für unseren Dienst. Wir waren ja wirklich dann im Urwald oder dann weit 8.500, 9.000 Kilometer von zu Hause weg. Im ersten Moment meint man, ja, aber wir haben ja viel aufgegeben. Haben wir das wirklich? Wer von euch ist schon mal im Indischen Ozean geschwommen? Nachmittag, Sonntagnachmittag zum kleinen Familienausflug. 29 Grad warmes Wasser. Niemand. Wir haben jahrelang dort gewohnt, 3 Kilometer vom Indischen Ozean entfernt. Und wenn wir Lust hatten, dann sind wir an den Strand. mit den Kindern und haben im Indischen Ozean haben wir geplätschert. Wer von euch ist zufällig mal für einen Wochenendausflug eine Safari, Elefanten und Löwen anschauen gegangen? Ah, da hinten war schon mal jemand. Aber nicht zufällig, das war geplant und es war, genau. Und hat viel, viel Geld gekostet, wahrscheinlich auch noch. Ja. Wie viel sind in unserem Privatauto sonntags nachmittags in den Safari-Park? Dann haben wir mit unseren Kindern Elefanten und Löwen angeguckt und haben das alles erlebt und erleben dürfen. Gott beschenkt. Wo die Kinder ganz klein waren, hatten wir auf unserer Station, wo wir gelebt haben, ein älteres Ehepaar. Das älteste Name, die Alter von meinen Eltern etwa, mehr oder weniger. Und unsere Kinder durften in Afrika, im Busch, Großeltern erleben. Und dieses Verhältnis zu diesen beiden war so gut, dass mein Sohn jetzt vor wenigen Wochen noch einmal diesen alten Opa mit fast 90 besucht hat, weil er ein so gutes Verhältnis zu diesem Mann aufgebaut hat in Wales. Gott beschenkt. Gott gibt. Gott kann. Er ist schon mal mit einer Cessna 2,5 Stunden über den Urwald geflogen. Ja, da ist er. Genau. Ja, aber das ist ja ein bisschen derselbe Kategorie, genau. Ja. Also ihr merkt, ihr seht, wenn wir bereit sind, etwas aufzugeben, um im Grunde die Prioritäten in unserem Leben zu setzen, Gott kann, Gott ist nicht unfähig, Gott hat nicht die Kraft, und jetzt müsst ihr einfach leiden, dann müsst ihr einfach dicke durch, tut mir leid, ihr Lieben, ja, ihr setzt euch halt ein für mich und dann ich guck da, dass er gerade so durchkommt. Nein, Gott sorgt für uns und nicht jetzt versorgen, sondern Gott beschenkt uns über die Maßen. Das höre ich an der Stelle natürlich auch auf. Ja, weil es hier nicht um mich geht. Aber ich habe gedacht, an der Stelle müssen wir ein paar Beispiele bringen, denn sonst bringt das ja nicht. Und über Vogelsberg sage ich jetzt nicht, um meine schöne Wohnung, weil das ist auch wunderbar, was wir einen schönen Garten haben. Ja, wenn ich vielleicht irgendwo anders wohnen dürfte, würde, wäre das alles nicht so. Gott ist groß. So, jetzt müssen wir aber noch ein Stück auf diesen letzten Punkt da zu reden kommen. Da dieses Lebensjahre und diese Krankheit und diese Gesundheit. Denn dieser Punkt ist etwas eigenartig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte bei der Vorbereitung auch etwas Bauchschmerzen, weil da wirklich die Gefahr besteht, dass man das falsch priorisiert oder dass man das zu stark priorisiert. Aber ich kann es ja nicht wegschreiben. Es ist der Bibeltext. Es ist das, was passiert ist. Und es ist ja nicht nur an einer Stelle, wo das kommt. Da heißt es, Vers 7. Ich will sein Königtum für immer machen, das war schon vorher, ja, bevor er verheißen wurde, an meinen Geboten und Ordnungen muss er weiterhin festhalten, wie er es heute tut. Also die Länge seines Dienstes, die Länge seiner Segnungen waren ein Stück weit, nein, ich muss ein Stück weit weglassen, waren abhängig von seinem Halten der Gebote. Das wird hier dann nochmal deutlich. Und wenn du in meinen Wegen wandeln wirst, dass du hältst meine Satzungen und Gebote, wie dein Vater David gewandelt ist, so werde ich dir ein langes Leben geben. Das sind die Aussagen. Also die Lebensspanne, die Spanne des Dienstes, also nicht das Geschenk der Segnungen. Wichtig. Gott hat es gesegnet, weil er ihn berufen hatte, weil er im Grunde bei ihm war. Aber die Länge seines Dienstes waren abhängig von dem, wie er Gott gegenüber unterwegs war. Und wenn die Zahlen stimmen, auch bitte, ich bin kein Geschichtsforscher des Alten Testamentes, das wisst ihr schon langsam, wenn die Zahlen stimmen, die man in den Kommentaren findet, war Salomo, als er gestorben ist, etwa 50 Jahre. Es wird geschrieben 51, 52. David war 80. Also David hat 30 Jahre länger leben dürfen wie ein Salomo. Vielleicht wird es da deutlich. Salomo wurde reich beschenkt mit Weisheit. Er wurde reich beschenkt mit Dingen, die sein Leben verschönert haben. Er wurde reich beschenkt mit Macht. Das Ausmaß des Reiches und den Frieden des Reiches waren unermesslich während seiner Jahre der Herrschaft. Aber sein Wirken als König war letztlich begrenzt. Es hätte noch 30 Jahre länger gehen können, wenn er so lange gelebt hätte wie David. Ich möchte als Frage formulieren: Können wir den Segen Gottes behindern, beschränken, einschränken durch unsere Aktionen, durch unser Verhalten, durch unsere Anführungsstriche Reaktionen auf seine Geschenke? Eines ist sicher: Wir können den Segen Gottes nicht verdienen. Das ist das Geschenk. Gott gibt über Bitten und Verstehen. Da können wir nichts dazu beitragen. Gar nichts. Es ist allein in Gottes Hand. Aber können wir durch unser Fehlverhalten den Segen Gottes im Grunde in unserem Leben behindern? Eine andere Stelle aus Jeremia 5 macht es vielleicht auch deutlich. Lasst uns doch den Herrn, unseren Gott, fürchten, der uns Frühregen und Spätregen gibt zur rechten Zeit. Das ist der Segen Gottes. Und uns die Ernte treulich und jährlich gewährt. Aber eure Verschuldungen verhindern das und eure Sünden halten das Gute von euch fern. Ist es nicht genau das, was Jeremia auch ausgedrückt hat? Unser Verhalten dem Segen Gottes gegenüber, unser Verhalten hat Konsequenzen in unserem Leben. Gott schenkt, Gott gibt uns ohne Ende. Aber ich sage es einfach mal, wie ich es glaube, dass es ist, aber es ist meine persönliche Meinung. Ich kann den Segen Gottes in meinem Leben beschränken. Jetzt müssen wir an der Stelle natürlich aufpassen. Wenn wir diesen Punkt jetzt überbetonen, dann haben wir natürlich eine grausame Frage, die uns immer wieder, ja, bin ich jetzt dabei, habe ich jetzt wieder was falsch gemacht, ist es deshalb, was im Grunde bestimmte Dinge in meinem Leben nicht passieren, wie ist das? Und dann wird mein Gedanken werden anfangen zu trudeln und werden anfangen sich zu drehen und ich werde suchen und ich werde machen und so weiter. Und auf der anderen Seite könnte ich natürlich vom Pferd runterfallen und sagen, ja gut, Gott schenkt und Gott macht, also im Grunde ist es unabhängig von meinem Leben. Ich lebe einfach mein Leben und Gott wird mich segnen und Gott wird mir schenken. Und ich glaube, beides ist gefährlich. Beides ist gefährlich. Es ist gefährlich zu meinen, mein Leben hätte nichts damit zu tun, was in meinem Leben passiert. Es ist aber genauso gefährlich zu meinen, ich bin schuld, wenn bestimmte Dinge in meinem Leben nicht passieren. Und deshalb habe ich damit auch gerungen, wie ich es formuliere. Und ich hoffe, ich schaffe, die Balance zu behalten. Und ich hoffe, dass ihr es genauso versteht. Ich kann ja immer noch versuchen, das auszudrücken, aber ich weiß ja nicht, was bei euch wirklich ankommt und wie ihr es vielleicht aufnehmt. Ich bitte euch darum, schafft oder lasst euch schenken, dass diese Balance behalten wird und dass nicht irgendeine Seite bei euch dieses Übergewicht gewinnt. Es ist beides in der Bibel zu finden und es ist beides richtig und es ist beides wichtig. Und es ist gefährlich, wenn wir irgendwo auf irgendeiner Seite von diesem Pferd runterfallen. Dann wird unser Christsein wird im Grunde ein Krampf auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite wird unser Christsein erfüllt von billiger Gnade. Dann ist dann mein Leben, mein Ding, meine Sünde, ist letztlich alles egal. Gott macht doch, Gott macht's, fertig, er wird's. Gott möge uns da wieder die Weisheit schenken, die wir brauchen. Das zu verstehen und dann auch richtig einzuordnen. Ich möchte schließen mit diesem Vers. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgemacht. Denn wer bittet, der bekommt und wer sucht, der findet. Unser Herr segnet, schenkt gerne. Sind wir bereit, uns von ihm beschenken zu lassen? Unsere Arme, unsere Hände zu öffnen, dass sein Segen in unser Leben hineinfallen darf? und wir so auch dazu dienen, dass er geehrt wird in dieser Welt. Lasst uns beten. Ja, Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen Salomo. Wir danken dir für diese Geschichte, die ja letztlich unbegreiflich ist. Diesen Reichtum, der da beschrieben wird, und diese Macht und dieser Einfluss, der dieser Mann hatte, bis in die heutige Zeit hinein, ist nicht zu begreifen. Aber du hast gewirkt, du hast beschenkt, du hast gegeben. Herr, lass uns immer wieder neu uns ausstrecken nach dem, was du uns schenken möchtest. Dass wir die Prioritäten in unserem Leben recht setzen und finden. Und dass wir dann als Beschenkte in diesem Leben unterwegs sein dürfen. Hilf uns aber auch, ein Stück weit zu sehen und zu spüren, aber auch die Balance zu halten, dass unser Verhalten, unsere Antwort auf Gottes Geschenk auch Konsequenzen hat in unserem Leben. Und habe Dank, dass wir aus der Vergebung heraus leben dürfen und dass wir das letzte Predigt gehört haben, dass David vergeben bekam, 100%, und dass du nicht nachtragend bist. Und so wissen wir das. Und du bist da und du gehst mit. Und wir sind in deiner Hand als Beschenkte, als deine Kinder. Amen. Gott sei dir nahe in allem, was dir begegnet auf dem Weg deines Lebens. Er sei an deiner Seite in Freude und Schmerz und lass aus beidem Gutes für dich wachsen. Ein offenes Herz schenke er dir für alle, die dich brauchen, Selbstvertrauen in den Mut, dich verwunden und heilen zu lassen. In aller Gefährdung bewahre er dir Seele und Leib und lasse dein Leben gelingen. Der Herr segne dich. Amen.